Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Willkommen zu unserer Sendung nach einem langen Tag, an dem wir hier alle gebannt darauf geschaut haben, wie sich die Karte der US-Bundesstaaten einfärbt. Joe Biden weiß, dass es ein definitives Ergebnis morgen oder vielleicht erst am Freitag geben kann, und er verhielt sich entsprechend. Er sagte, dass weder er noch Donald Trump, sondern das amerikanische Volk entscheide, wer die Wahl gewonnen habe.
It's not my place or Donald Trump's place to declare who's won this election. That's the decision of the American people.
Für den noch amtierenden Präsidenten tut sich erwartungsgemäß keine Lücke auf zwischen seinem Wunschdenken, seinen Absichten und der Realität des heutigen Tages.
We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election.
Wir lassen uns gleich auf den neuesten Stand bringen, was die Auszählung der Stimmen und den allgemeinen Umgang mit dem Zwischenzustand angeht. Und wir sprechen mit dem ehemaligen langjährigen Leiter des Getty Research Institute über seine Sicht auf die gesellschaftlichen Herausforderungen in den USA. Außerdem stellen wir zwei interessante Filme vor und sprechen mit dem sehr engagierten Ideengeber der Jenaer Corona-Gespräche. Mein Kollege Markus Pindur hat viele Jahre als Korrespondent in den USA für uns gearbeitet. Er beobachtet für uns von Washington aus die Wahlen. Hallo Markus.
Guten Abend nach Berlin.
Das ist ja schon alles sehr aufreibend. Biden hat bislang landesweit gut 2,6 Millionen Stimmen mehr erhalten als Donald Trump. Und er hat sogar, was die absoluten Stimmen angeht, den Rekord gebrochen, den Barack Obama 2008 aufgestellt hat. Wie sieht denn zur Stunde das Kräfteverhältnis aus?
Also Biden liegt, was das Electoral College anbelangt, vorne. Das ist ja die allentscheidende Zahl. Man muss mehr als beziehungsweise 270 oder mehr Wahlmänner auf sich vereinigen können. Die werden pro Bundesstaat entschieden. Da liegt Biden bei 253 derzeit und Trump bei 213. Und Biden hat auch einigermaßen gute Chancen, es bis auf die 270 zu schaffen, nämlich mit dem Bundesstaat Nevada. Da wird morgen Vormittag hiesiger Zeit, also am Nachmittag deutscher Zeit, entschieden. Und dann noch der Bundesstaat Arizona, da sind auch nochmal 11 Stimmen. Und dieser Bundesstaat, der muss allerdings noch eine ganze Weile auszählen, da sind noch 600.000 Stimmen offen. Wisconsin und Michigan, zwei der Midwest-Staaten, die Hillary Clinton nicht gewonnen hatte bzw. verloren hatte an Trump, die sind auch an Biden gegangen. Das steht mittlerweile auch so gut wie fest. Also Biden hat eine gute Chance, diese 270 Wahlmänner morgen oder am Freitag zu erreichen.
Joe Biden hat ja nach dem Wahltag gesagt, er wolle erst eine Rede halten, wenn alle Stimmen ausgezählt worden sind. Hält er sich daran? Hört man von ihm gar nichts?
Nein, er ist gerade eben vor einer halben Stunde nochmal an die Öffentlichkeit getreten, hat für eine faire Auszählung, wie er es nannte, plädiert, eine faire Auszählung aller Stimmen. Das ist natürlich eine Reaktion auf den Auftritt von Donald Trump, der gefordert hatte, man möge in der Wahlnacht noch die Auszählung der Stimmen beenden. Biden sagte, in Wisconsin und Michigan habe er mit mehr Stimmen gewonnen als Trump vor 4 Jahren. Und der Wille der Bürger sei das, was entscheide. Er auf jeden Fall habe eine Kampagne geführt als Demokrat, aber er wolle regieren als ein Präsident aller Amerikaner. Und er schloss dann auch noch an, wir lassen uns nicht einschüchtern. Das war ganz klar ein Plädoyer, ein schon präsidentiell klingendes Plädoyer für eine weitere Auszählung und einen unbehinderten Wahlprozess.
Ja, das kann man sich vorstellen, dass es Donald Trump schmerzt, in Wisconsin und Michigan verloren zu haben. Er kann keine Verluste hinnehmen, das weiß man. Aber wie kommt das in der Öffentlichkeit an, dass er sofort klagen will, dass er verhindern möchte, dass Wahlhelfer auch nachts ihre Aufgabe erfüllen und Stimmen zählen? Zieht denn dieses ganze konspirative, aber irgendwie auch extrem aggressive Geraune vom Betrug bei den Leuten?
Also bei seinen Anhängern auf jeden Fall. Es gab ja großen Jubel, als er seinen Auftritt hatte im East Wing des Weißen Hauses. da ist einfach ungebrochen, die halten zu ihm. Das ist einfach, glaube ich, kaum zu ändern und auch argumentativ nicht zu erreichen. Aber es ist schon auffällig, dass er wenig Unterstützung von anderen Republikanern bekommen hat. Und es ist auffällig, dass alle Juristen, die ich bislang gesehen habe, die sich dazu geäußert haben, gesagt haben, das ist überhaupt nicht Donald Trumps Aufgabe, irgendwo in den Wahlprozess einzugreifen. Das darf er gar nicht, das ist Sache der Einzelstaaten. Und auch darüber hinaus sagten sie, Klagen gegen diese Auszählungsprozesse, die müssten wirklich begründet sein, sonst hätten sie auch keine Aussicht auf Erfolg. Und die Trump-Kampagne hat zwar gesagt, dass sie den Supreme Court anfragen will, die Auszählungen zu stoppen. Es fehlen aber bislang jegliche Belege für irgendwelche Betrugsvorwürfe. Und das zeigt schon, dass es sich da, glaube ich, um eine mehr und mehr verzweifeltes Um-sich-Schlagen Trumps handelt, der angesichts der Niederlage noch irgendjemand anders dafür schuldig machen will.
Offenbar will man sich aber trotzdem absichern und widmen. Biden hat getwittert, dass ein Biden-Fight-Fund eingerichtet worden sei. Man sammelt Geld für einen möglichen Rechtsstreit. Was man heute auch sieht, ist, dass die Wahlforscher das Wählerpotenzial des noch Amtierenden ja doch unterschätzt haben. Was hört man an Selbstkritischem dazu?
Also ganz klar ist es so, dass man das Phänomen in der Tat unterschätzt hat. Das kommt auch immer wieder zutage, dass man sich fragt, man wusste jetzt eigentlich schon, wie dieser Trump-Zug funktioniert und dass er in den Umfragen stets darunter liegt. Und angeblich haben ja auch die Wahlumfrageinstitute ihre Algorithmen daran angepasst. Aber offensichtlich hat er tatsächlich mit seinem sehr energetischen Wahlkampf in den letzten 2 Wochen noch eine Menge Mobilisierungseffekt erreicht. Und ein Teil dieser Stimmen haben die Umfrageinstitute einfach nicht vorhergesehen. Ich persönlich muss sagen, ich war ja auch vor 4 Jahren hier und habe dann über den Wahlkampf berichtet und bin von daher natürlich immer noch ein gebranntes Kind. Ich habe diesen Umfragen nie so ganz vertraut, auch wenn sie stets besser aussahen als die zum gleichen Zeitpunkt die Zahlen, die Hillary Clinton vorweisen konnte damals. Also Biden stand schon besser da und es sieht auch jetzt aus, so aus, dass er besser im Wahlprozess insgesamt dasteht. Aber ganz klar ist, es ist große Skepsis angesagt und eines der Probleme dabei ist auch, dass ja immer die Umfragen im jeweiligen Einzelstaat entscheidend sind dafür, ob jemand die Stimmen dieses Staates bekommt, der Wahlmänner oder nicht. Und diese Einzelstaatsumfragen, die sind halt auch notorisch unzuverlässig und schlecht einzuordnen.
Also, noch ist nichts entschieden in Amerika. Danke an Markus Pindur für den Zwischenstand der Wahlen und für Ihre Eindrücke. Auf bald wieder. Thomas Gätgens hat das Deutsche Forum für Kunstgeschichte in Paris gegründet und ein Jahrzehnt lang bis 2018 das Getty Research Institute in Los Angeles geleitet. Guten Abend, Herr Gätgens.
Guten Abend, Frau Brinkmann.
Vor 2 Jahren haben wir in Fazit schon einmal mit Ihnen gesprochen. Da ging es um die Midterm-Wahlen zur Halbzeit der Präsidentschaft. Sie haben damals noch angenommen, dass Donald Trump vielleicht doch am Abbau der Spaltung gelegen sein könne, weil er für die Innenpolitik die Demokraten braucht. Er brüskiert aber nun wirklich ohne Unterlass. Ein großer Teil der Bevölkerung nimmt das hin oder mag es auch. Intellektuelle erschöpft der Krawall immer tiefer. Kann das Land mit der Kluft und dem Nichtverstehen des anderen, der anderen weiter vorankommen oder versinkt es vielleicht doch?
Sie haben mich vor 4 Jahren schon mal angerufen, das waren vielleicht nicht Sie, sondern eine Kollegin, und gefragt, ob denn Trump eine Chance hätte zu gewinnen. Ich war dann noch in Kalifornien und der Direktor des Getty Research Institutes und ich habe mit großer Begeisterung geantwortet, Hillary Clinton wird das machen. Und wir waren vollständig aus dem Häuschen, vollkommen entsetzt, dass wir so falsch gelegen haben. Ich war in sehr guter Gesellschaft, aber wir konnten uns gar nicht vorstellen, dass Trump diese Wahlen gewinnen wird. Denn auf die Spaltung dieses Landes zu setzen, Make America First Again, das war überhaupt nicht die Devise unseres Hauses. Wir hatten eher so etwas wie, lasst uns international zusammenarbeiten, um uns besser zu verstehen. Darum ging es uns und wir waren empört über die Sprache, dass plötzlich die New York Times richtig drucken konnte, dass der Präsident lügt und Entertainment als Politik oder Politik als Entertainment, das war für uns überhaupt nicht vorstellbar. Und mittlerweile haben wir uns so ein bisschen daran gewöhnt, das ist überhaupt nicht mehr, das schockt gar nicht mehr. In gewisser Hinsicht. Und ja. Das ist so das, was mir heute Abend durch den Kopf geht.
Die Schriftstellerin Siri Hustvedt hat eine Vereinigung gegründet von Schriftstellern gegen Trump. Sie meint, dass nicht mehr viel zu retten sei, wenn die Trump-Regierung weitere 4 Jahre im Amt bleibe. Wir haben ja nun eben im Gespräch mit Markus Pindur gehört, dass der Abstand sich vergrößert und Biden vielleicht doch Chancen hat, diese Wahl zu gewinnen. Sie vergleicht das politische Klima in den USA mit der faschistischen Rhetorik der 30er Jahre. Sehen Sie die USA, Herr Gätgens, auch an einer Schwelle zur Autokratie, wenn Trump bleibt?
Also das ist ja nicht neu, dieser Vergleich. Die Rhetorik ist in der Tat in vieler Hinsicht faschistisch. Das ist schon berechtigt und das zu sagen. Aber ich habe jetzt Hoffnung, muss ich sagen. Gestern war ich noch ganz unsicher und heute Nacht auch. Aber jetzt im Laufe des Tages, da ist doch Licht im Tunnel und irgendwie bin ich ganz euphorisch. Ich glaube, dass Trump einfach nicht bleibt und wir dann Herrn Biden vor einer sehr, sehr großen und schwierigen Aufgabe sehen werden, dieses Land wieder zusammenzuführen. Aber dazu kann man vielleicht doch noch eine ganze Menge sagen, denn ich habe so das Gefühl, wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, dass wir nicht dieses Land in zwei Teile teilen, die Blauen, das sind die Demokraten, das sind die Guten und die Roten, das sind die Republikaner, das sind die Bösen. Wir müssen so etwas vorsichtig sein mit unserer eigenen Rhetorik jetzt. Das Land ist viel komplizierter, viel differenzierter, aber auch viel interessanter und auch viel letzten Endes viel positiver. Ich glaube nicht, dass Amerika zerfällt.
Aber es braucht sicherlich jemanden und Biden ist ein ehrenwerter Mensch, aber vielleicht doch nicht verbunden genug mit den Leuten in den abgelegenen Staaten, die wirklich existenzielle Probleme haben. Und da müssen die Demokraten hingucken.
Es sind aber nicht nur die Politiker, es sind auch die Menschen dieses Landes. Meine Erfahrung in diesem Land war, ich habe gearbeitet mit Demokraten und mit Republikanern und zwar an einem Tisch. Sie waren Trustees bei uns und die haben zusammengewirkt und es gab ein wirkliches Gefühl für die Aufgabe, die man gemeinsam zu lösen hatte. Also, dass dieses Land so zerrissen ist, das ist schon richtig. Alle Probleme sind in der Tat da und die Berichte, die wir aus Amerika kommen, die muss man wirklich ernst nehmen und das ist so. Aber es gibt auch doch sehr viel Gemeinsamkeit. Nicht alle Republikaner sind Freunde von Trump. Und ich glaube, das muss man auch verstehen. Es ist allerdings für uns von außen sehr schwer zu unterscheiden. Denn in der Tat ist es so, dass in den letzten Jahren Trump es fertiggebracht hat, dass die Republikaner alle ihm hinterherlaufen. Und das ist wirklich ein großes Problem und für uns sehr schwer verständlich. Das heißt aber noch lange nicht, dass alle Republikaner begeistert von Trump sind. Aber Trump hat ein unglaubliches Charisma. Und mit diesem Charisma hat er diese Wahl so weit gebracht, dass es wirklich eine Gefahr ist, dass er zum zweiten Mal gewählt wird.
Sie haben es, Herr Gätgens, erlebt, dass es schwieriger wurde, unter der Trump-Administration Visa für ausländische Forscher zu bekommen. Ja. Und diesen internationalen Austausch braucht die Kultur, braucht die Kunstbranche unbedingt. Was würde es für große Institutionen bedeuten, wenn der jetzige Präsident die Wahl wiedergewinnt? Oder was erhofft man sich, wenn die Demokraten übernehmen?
Das wäre dramatisch. Das wäre dramatisch. Ich möchte mir das gar nicht vorstellen. Irgendwie ist das in den letzten Jahren gegangen. Man hat sich arrangiert. man hat andere Wege gefunden, aber im Grunde ist die Unterstützung der Kultur natürlich vollständig zurückgegangen, wobei man immer sagen muss, dass Kultur im Grunde nicht eine wirklich große und bedeutende staatliche Unterstützung bekommen hat. Es war immer so, dass derjenige, der die Metropolitan Opera oder das Metropolitan Museum oder ein anderes Museum unterstützen muss, sich selbst beteiligt und selbst eine Donation macht. Dass diese Selbstbeteiligung, dieses Engagement an der Kultur des Einzelnen, das ist ja eine große Stärke auch dieses Landes. Also diese 4 Jahre hat man mit Trump in der Kultur überlebt. Man würde das wohl auch weiter überleben, denn das macht ein Amerika aus, in dieser Bereitschaft zu geben, zu helfen. Nicht nur übrigens in der Kultur, auch im sozialen Bereich. Also ich würde denken, es wäre dramatisch, wenn Trump bleibt, vor allen Dingen aus politischen Gründen, nicht so sehr aus kulturellen Gründen, aber aus politischen Gründen wäre es dramatisch. Und das hängt natürlich mit der Kultur zusammen.
Amerika hat gestern gewählt, aber wer die Wahl sicher gewinnt, wissen wir noch nicht. Der Kunsthistoriker Thomas Gädkens hat uns geschildert, wie er das Land und dessen Probleme, aber auch dessen Stärken wahrnimmt. Dafür Dankeschön.
Danke.
Im Sommer hatte die Politik versprochen, für die Zeit des zweiten Lockdowns werde es intelligente, nicht pauschale Lösungen geben. Viele Leiterinnen von Theater-, Kunst- und Musikhäusern empfinden die jetzt geltenden Schließungen deshalb als unangemessen. Manche fühlen sich bestraft. Stefan Merki ist seit dieser Spielzeit Intendant und Operndirektor am Staatstheater Cottbus. Mit seinen Mitarbeitern hat er allein im letzten Monat 4 Premieren gestemmt. Ich habe am Abend mit Stefan Merki gesprochen. Künstler und Kulturschaffende wünschen sich, dass der Wert von Kunst für unser Leben gewürdigt wird. Und viele würden wohl auch sagen, die Künste seien systemrelevant. Gehen Sie damit?
Nein, das ist auch keine Kategorie, in der ich jetzt Kunstinstitutionen bewerten möchte. Theater sind nicht systemrelevant, sie sind lebensrelevant. Sie sind aber nicht existenziell. Aber die Liebe braucht man auch nicht existenziell zum Überleben und trotzdem möchte niemand ohne sie leben. Und so sehe ich auch die Theater und überhaupt die Künste.
In unserer Sendung haben wir gestern mit dem Regisseur Thomas Ostermeier gesprochen. Er ist künstlerischer Leiter der Berliner Schaubühne. An seinem Haus fiel gerade die Premiere von Das Leben des Vernon Subutex aus. Sie wird bestenfalls nachgeholt. Er hat diesen Vorschlag gemacht.
Lasst uns die Wintermonate zumachen und das im Sommer kompensieren, dass wir den ganzen Mitarbeitern ihren Urlaub im Winter geben und im Sommer dafür durchspielen, in der Hoffnung, dass im Sommer wir ein bisschen besser zurechtkommen mit diesem Virus.
Was halten Sie, Herr Merki, von diesem Vorschlag des Kollegen von der Schaubühne?
Ja, vielleicht stimmt das für ihn und die Schaubühne und die Stadt Berlin. Ich kann Thomas Ostermeyers Sehnsucht natürlich auch verstehen, vielleicht wie ein Murmeltier sich in den Winterschlaf zurückzuziehen und dann im Sommer wieder aufzutauchen, wenn alles wieder gut oder besser ist. Aber ich habe da eine ganz andere Haltung, weil ich finde, Theater sollten immer versuchen, das Unmögliche möglich zu machen. Und das ist ja in diesem Fall, wie soll ich sagen, Nähe in der Distanz herzustellen, also Theater oder gar große Opern, eben auch unter Corona-Bedingungen auf die Bühne zu bringen und zur Diskussion zu stellen.
Wie gehen Sie selbst am Staatstheater Cottbus mit der Krise um?
Also alles, was ich sage, gilt heute und ist vielleicht in einer Woche oder in einem Monat oder in einem halben Jahr wieder ganz anders. Aber solange es möglich ist, wollen wir eben versuchen, wie alle mit diesem Virus und dieser Situation achtsam und sorgsam umzugehen und trotzdem eben Theater zu ermöglichen. Denn also gerade so ein Staatstheater, wie wir es sind, mit 4 Sparten, ist ein hochkomplexer Gemeinschaftsbetrieb, bestehend aus Sängerinnen und Sängern, Tänzerinnen und Tänzern, Musikerinnen, Chorsänger, natürlich auch Schauspieler. Und die müssen ja alle in einem kontinuierlichen Training auch bleiben. Die kann man nicht einfach nach Hause schicken und dann sagen wir einem halben Jahr, fangen wir wieder da an, wo wir aufgehört haben. Und dann geht es ja auch um Motivation und um Sinnhaftigkeit des Tuns, denn die meisten Menschen brauchen ja Arbeit für ein sinnhaftes Leben und die Künstler sind da auch nicht anders. Im Übrigen, die geplanten Stücke werden ja auch monatelang geprobt mit künstlerischen Gästen, die existenziell unsere Verlässlichkeit brauchen. Und da können wir jetzt nicht auch einfach sagen, wir trennen uns davon, wenn es Probleme macht. Im Gegenteil, wir versuchen eben täglich gemeinsam Lösungen zu finden. Wir haben auch entschieden, unsere Planungen wo immer möglich beizubehalten und eben auch anzupassen, wo es möglich ist. Und sagen wir mal, die Bedingungen auch inhaltlich als Aufführungskriterien zu verstehen.
Welche Stücke proben Sie denn gerade?
Ich selber probe gerade Carmen, aber wir haben auch vier Premieren sogar, die letzten zwei Wochenende rausgebracht, unter anderem eben auch Mazeppa, eine große Choroper von Tschaikowski, in dem wir beispielsweise den Chor in den ersten Rang gesetzt haben, ausschließlich für den Chor reserviert, was ein unglaubliches Klangerlebnis bedeutete. Auf so eine Idee kann man ja sonst gar nicht kommen, weil da normalerweise Zuschauer sitzen müssten und mit den begrenzten Zuschauerzahlen hat man eben diese Möglichkeit und kommt da zu künstlerischen Lösungen, die man eben außerhalb von Corona nie gehabt hätte.
Stefan Merki über den Umgang mit dem pauschalen Kultur-Lockdown an seinem Haus, dem Staatstheater Cottbus. Danke Ihnen für das Gespräch und halten Sie durch.
Bleiben Sie gesund und ich hoffe, dass die Sorge füreinander so lange durchhält, bis wir wieder alle sorglos sein können. Und wir uns dann wieder über den eigentlichen Theaterabend und die abstrusen Gedanken des Regietheaters aufregen können.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Gabi Wuttke.
Statt im Frühjahr wird der Deutsche Filmpreis 2021 erst im Herbst verliehen. Damit soll für Verleiher und Produzenten mehr Bewegungsspielraum geschaffen werden, sagte der Schauspieler Ulrich Mattes, Präsident der Deutschen Filmakademie. Die Pandemie hat unsere Branche stark erschüttert, so Mattes weiter. Die Kinos mussten erneut schließen, Filmstarts wurden verschoben und Produktionen unterbrochen. Damit Filme für die Auszeichnung in Frage kommen, müssen sie im Kino laufen. Millionäre könnten mit Sonderzahlungen die Not im Kreativbereich lindern. Diesen Vorschlag hat Herbert Grönemeyer in der Wochenzeitung Die Zeit gemacht. Wenn die Wohlhabendsten in Deutschland zweimal im Jahr 50.000 bis 150.000 Euro spenden würden, stünden ad hoc ca. 20 Milliarden Euro bereit, um Existenzen zu sichern, Pleiten aufzufangen und Ängste zu mildern. Ein Land ohne diese unmittelbare Live-Kultur laufe Gefahr, nach und nach zu entseelen, sagte Grönemeyer. Der Vatikan reagiert mit weiteren Maßnahmen auf die Corona-Pandemie. Papst Franziskus wird vorerst nicht mehr gemeinsam mit Gläubigen beten. Bereits heute zog er sich mit 10 Priestern in seine Privatbibliothek zurück. Das Treffen wurde per Livestream ins Internet übertragen. Johannes Reichert.
Auch die vatikanischen Museen ziehen Konsequenzen aus den gestiegenen Corona-Zahlen in Italien. Ab morgen schließen die weltberühmten Sammlungen ihre Türen für einen Monat. Mehr als 7 Millionen Besucher kamen im vergangenen Jahr in die Einrichtung. Die vatikanischen Museen, die dem Kirchenstaat unterstehen, folgen somit den Vorgaben für italienische Museen.
Der Deutsche Lesepreis ist verliehen worden. Erste Preise gingen an die Initiative Wetzlar liest von Anfang an und überall und eine Kita in Darmstadt, die über eine eigene Bibliothek, Büchertauschkisten und Lesehöhlen verfügt. Außerdem an Mulingua in Münster. Auf der Webseite werden Kindern in 7 Sprachen Geschichten, Fabeln, Märchen und Gedichte vorgelesen. Die Stiftung Lesen und die Commerzbank Stiftung haben für den Deutschen Lesepreis insgesamt 25.000 Euro spendiert. Für prominentes Engagement wurde die Schauspielerin und Komikerin Annette Frier ausgezeichnet, die sich seit 8 Jahren fürs Lesen stark macht.
Die Kinos sind wieder geschlossen und wir durchstöbern, wie schon im Frühjahr, wieder die weite Welt der Streamingdienste. Unsere Filmkritikerinnen und Filmkritiker richten sich zu Hause auf der Couch ein und versuchen, filmische Highlights herauszupicken. In dieser Woche ist Anke Lewicke auf Netflix fündig geworden. Der Online-Streamingdienst hat ja auch im Blick, was auf Festivals präsentiert wird. Und da war in diesem Jahr beim Sundance Festival das Regiedebüt Mein 40-jähriges Ich der Hit. Gedreht hat den Film die Afroamerikanerin Reda Blank. Können Sie, Anke Lewicke, dieses 40-jährige Ich, was da im Zentrum steht, mal kurz skizzieren?
Na, erstmal würde ich sagen, sie ist wunderbar schlagfertig. Sie nimmt kein Blatt vor den Mund und hat auch viel Selbstironie. Und es ist eine Frau, die hat nicht nur mit ihrer Leibesfülle zu kämpfen, sondern hadert auch mit ihrem Leben, weil sie nicht da angekommen ist, wo sie gerne wäre. Sie war so mit 30 eine angesagte Dramatikerin in New York, aber dann blieben die Aufträge aus. Jetzt unterrichtet sie Dramaturgie und bekommt aber wieder die Möglichkeit, ein Stück am Broadway zu inszenieren, aber das sind dann weiße Produzenten, das soll umgeschrieben werden, das spielt in Harlem, es geht um Gentrifizierung, aber im Grunde soll das Stück auch gentrifiziert werden, was sie als Verrat empfindet. Und dann geht sie nach Hause und entdeckt eben wieder ihre Leidenschaft fürs Rappen und fürs Reimen.
Most hip-hop got me feeling so much older, yo. When the fuck this loud-ass song gonna be over? Yeah, I tried to dance hard, but my knees straight caught me, cause yo, this is 40, niggas, this is 40.
Ja, da besingt eben jemand, wie es ist, 40 zu sein, dass die Knie wehtun, dass man gar nicht mehr so toll tanzen kann. Und das Schöne dann bei Netflix ist ja doch, dass man den Film Englisch mit deutschen Untertiteln gehen kann, weil die Sprachmelodie und der Sprachrhythmus hier doch sehr wichtig sind. Ja, und wir sehen hier einfach einer Frau dabei zu, einer Künstlerin, die wieder ihre eigene Stimme finden möchte und die ihre Kunst nicht verraten möchte.
Und der Film, übernimmt er auch diese Energie? Wir haben das ja eben schon aufscheinen hören. Das ist eine unglaubliche Energie. Kriegt er das hin?
Packt er ja, den? Auf alle Fälle. Ich meine, wenn sie eine Szene betritt, ist sowieso immer da. Also es ist auch die eigene, also die Regisseurin spielt auch diese Darstellerin. Es ist auch ihre Geschichte. Also da spürt man dem Film auch an, dass hier nicht irgendwie, dass er aus dem Leben kommt, persönliche Erfahrungen am Werk sind. Das kriegt man schon mit, wie mit welchem Ekel sie so XXL Diätdrinks nimmt. Also das muss aus dem realen Leben kommen. Und er ist so schwarz-weiß fotografiert, was ihm auch einen schönen dokumentarischen Touch gibt, gerade wenn sie durch ihr Viertel geht. Und dann gibt es aber wieder so schöne Regieeinfälle, dann wird das Bild kleiner und dann sieht man auf einmal diese Theaterfiguren, die sie geschrieben haben. Einerseits sind die wie so ein griechischer Chor und andererseits glaubt sie denen aber auch nicht. Und ja, sie wird von ihrer Umgebung gemocht. Es gibt einen Musiker, der sich in sie verknallt und weil sie sich selbst nicht mag, kann sie es erstmal nicht zulassen, aber irgendwann doch. Und dieser Bewegung, das macht Spaß zuzuschauen.
Der zweite Film, den Sie uns vorstellen wollen, der kam bei uns erst gar nicht in die Kinos, obwohl Waiting for the Barbarians mit Johnny Depp und Robert Pattinson ja prominent besetzt wurde und es auch in den Wettbewerb von Venedig geschafft hat. Jetzt gibt es den Film als DVD und Blu-ray. Die Handlung spielt an einem imaginären Ort. Es handelt sich um eine kleine Kolonialstadt und es gibt auch eine Vorlage, das ist der Roman von J.M. Coetzee. Worauf richtet der Regisseur Ciro Guerra seinen Fokus?
Ja, der Film hat schon was sehr Zeitloses. Also es geht um einen Magistrat, der da in einer Kolonialstadt wohnt. Man weiß nicht, wo sie spielt. Es ist auch immer wieder die Rede von einem Empire. Und er interessiert sich eigentlich sehr für diese Gebräuche der Nomaden, die um ihn herum wohnen. Er hat bisher friedlich mit ihm zusammengelebt und dann auf einmal auftritt Johnny Depp, Colonel, der versucht, irgendwas aus diesen Barbaren, wie er sie nennt, herauszuholen.
Zuerst lügen sie. Zuerst Lügen, dann Druck, dann weitere Lügen, dann mehr Druck. Noch mehr Lügen, noch mehr Druck, dann der Zusammenbruch. Nach dem Zusammenbruch mehr Druck und dann endlich die Wahrheit.
Ja, wir hören ganz klar, hier ist Folter am Werk. Wir brauchen sie dann gar nicht zu sehen. Johnny Depps Worte waren irgendwie eindringlich genug. Und der Film ist dann eigentlich eine Parabel, der davon erzählt, wie Mächtige sich Feindbilder aufbauen, um ihre Macht weiter auszuüben.
Und können Sie sich erklären, Anke Lewicke, warum der Film nicht bei uns in die Kinos gekommen ist?
Nein, weil er hat auf alle Fälle kinotaugliche Bilder. Mark Rylance, der den Magistrat spielt, ist wirklich super, weil das auch so eine gebrochene Figur ist. Er ist der Sympathieträger, aber eigentlich ist er ja trotzdem auch eine zwiespältige Figur, wie er sich die Kultur der Nomaden aneignet, wie er dann später einer Frau hilft, die gefoltert wurde. Also das hat auch schon dann wieder was sehr Brutales. Und ich finde auch, diese ganze, also das spielt in der Wüste und trotzdem hat das so was Kulissenhaftes. Also die Requisiten geben sich als Requisiten zu erkennen und dadurch bekommt der Film eben dieses Zeitlose und auch das Abstrakte und gleichzeitig hat er aber auch wieder Schauwerte wie einen Wüstensturm.
Waiting for the Barbarians von Ciro Guerra gibt es als DVD und Blu-ray. Und wer sich das Regiedebüt von Ryder Blank anschauen möchte, muss bei Netflix nach dem Film Mein 40-jähriges Ich suchen. Anke Lewicke hat beide Filme für uns bewertet. Dafür besten Dank.
Tschüss.
Die Stadt Jena probiert seit 3 Jahren neue Wege in der Förderung von Kulturprojekten und das mit Erfolg. Geld bekommen Initiativen nicht nur, wenn der kommerzielle Erfolg gesichert scheint, sondern weil man möchte, dass Neues auch wirklich ausprobiert werden darf. Dass ein Konzept eventuell nicht aufgeht, nimmt man in Kauf. Die Corona-bedingten finanziellen Ausfälle in der Kulturbranche könnten dieser Innovationsfreude allerdings einen Riegel vorschieben. Jena Corona-Gespräche heißt ein Band, der gerade als Buch im Verlag Theater der Zeit erschienen ist. Und mit einem der Herausgeber, Jonas Zipf, habe ich vor der Sendung gesprochen. Herr Zipf, Sie sind Theaterdramaturg und leiten das Kulturamt der Stadt Jena. Den ersten Lockdown mit Kurzarbeit, Kontakteinschränkungen und Veranstaltungsverboten haben Sie wie viele andere Kulturträger hinter sich. Jetzt muss die nächste Herausforderung bestanden werden. Inwieweit sind die Corona-Gespräche, die Sie initiiert und geführt und zusammengestellt haben, dabei eine Hilfe?
Das ist absolut eine Hilfe, so eine Zeit zu überstehen. Im Frühjahr, als das losging, im März, da ist ja das Gefühl entstanden von einer eingefrorenen Zeit. Die Zeit hat sich gedehnt und gestaucht und ich habe mich erinnert an den guten Bekannten Hartmut Rosa, der Professor hier in Jena ist, der genau darüber eine ganze Menge zu sagen hat und schreibt, wenn es darum geht, was ist Resonanz, was sind Momente im alltäglichen Ablauf, in denen wir uns besonders spüren, in denen wir merken, wir kommen zu uns und anders über Dinge nachdenken. Das ist ja ein viel gebrauchtes und strapaziertes Wort, die Krise als Chance. Aber ich glaube, das war für viele Menschen greifbar. Das ist eine historische Zeit, eine Zeit, an die wir uns in 20, 30 Jahren immer erinnern werden. Was hast du gemacht, als der Lockdown war? Und in diesem Zeitpunkt habe ich zum Telefonhörer gegriffen und habe mit Hartmut Rosa genau darüber gesprochen. Und daraus hat sich ein Gespräch entwickelt. Und wir fanden, das ist interessant, das könnte auch andere Leute interessieren und haben dieses Gespräch dann weitergeführt und aufgenommen, so wie wir beide jetzt hier gerade auch. Vielleicht nicht so sehr mit Reibeisenstimme, so wie ich jetzt gerade, aber wir haben laut nachgedacht gemeinsam und das transkribiert. Und Hartmut sagt am Ende des Gesprächs, eigentlich muss man diesen Faden jetzt weiterführen.
Sie haben neben dem Soziologen Hartmut Rosa auch Stefan Lessenich, ebenfalls Soziologe, hinzugeholt, Kulturwissenschaftler wie Aleida Assmann, den Gedenkstättenleiter Volkert Knigge, den Kunsthistoriker Bernhard Marz. Und schon weitet sich natürlich der Blick auf den fehlenden Zusammenhalt der EU-Mitgliedstaaten, wenn man wie Sie mit diesen Protagonisten ins Gespräch kommt. Man schaut auf die Populisten, die von der Krise profitieren, auf rechtsextremistische Gewalt. Und es geht auch darum, unser Verständnis von Arbeit zu überdenken. Es geht um so vieles. Gibt es trotzdem ein Anliegen, was sich als wichtigstes dabei herausgeschält hat?
Ja, ich glaube, das ist der Modus des lauten gemeinsamen Nachdenkens selbst. Gerade die Soziologen sind ja Zeitanalytiker. Sie versuchen ganz oft was zu verstehen, was gerade erst passiert. Und dann entstehen ja solche Konstrukte, solche sogenannten Bindestrich-Soziologien. Und oft haben diese Bindestrich-Soziologien auch nur eine kurze Halbwertszeit. Und ich glaube, es liegt daran, dass wenn man alleine schreibt und das festhalten muss, dass es dann auch immer gleich den Charakter des Festen und des Fertigen haben muss. diese Gespräche, die wir geführt haben, die sind geprägt von lautem gemeinsamen Nachdenken, dem Versuch, solche Phänomene wie die, die Sie gerade erwähnt haben in der Krise, etwas abzugewinnen, sie zu verstehen, Erkenntnisse daraus zu ziehen. Insofern ist das ein starker Zeitbezug, sind alle Phänomene drin, die uns jetzt in diesem Jahr beschäftigt haben, die auch immer noch hochaktuell sind. Man könnte das jetzt ergänzen durch weitere Phänomene, durch den aufkeimenden Rassismus mitten in dieser Corona-Krise. Ist kein Zufall, wie ich meine, und. Aber diese Themen sind natürlich alle vorher schon da gewesen. Sie sind durch Corona im Brennglas größer geworden. Das wird ja jetzt viel bemüht, dieses Wort. Aber es ist natürlich trotzdem auch wahr, es ist ein Katalysator für Themen. Und wir können diese Themen nicht wirklich in die Tiefe verstehen und Ableitungen daraus treffen. Aber wir können uns lautdenkend der Sache annähern. Und das ist, glaube ich, das, was dieses Buch im Kern ausmacht und was die Klammer bildet zwischen den Gesprächen. Es sind eben laute Gedanken, die nur beim lauten Denken sich verfertigen und die auch nur im Austausch zwischen zwei Menschen entstehen können.
Ist es denn ab und an mal vorgekommen, dass die Ansichten der Gesprächspartner auch auseinandergegangen sind?
Ja, ganz bestimmt sogar. Ich war ja auch derjenige, der nach dem Gespräch jeweils immer damit beschäftigt war, wen würde ich jetzt als nächstes fragen? Wer könnte jetzt vielleicht diesen Faden aufnehmen und weiterspinnen? Das war ja mein Bedürfnis, weiterzusprechen über Themen. Und da gibt es dann schon innere Zusammenhänge. Also mit Thomas Oberender habe ich darüber gesprochen, welche Rolle spielt eine künstlerische Institution in der Krise und was müssen wir tun, um diese künstlerischen Institutionen zukunftsfest zu machen. Und das, was er dazu zu sagen hatte, war was ganz anderes als Bernhard Marz, als Direktor der Bayerischen Staatsgemäldegalerien. Da gibt es dann schon auch Momente, da entstehen wirklich Thesen und Antithesen. Das Gleiche gilt vielleicht als innerer Zusammenhang für den Umgang mit Erinnerung und Gedenkkultur. Aleida Aßmann beschreibt das sehr positiv, wie Gemeinschaft entsteht, auch gerade inmitten einer solchen Krise. Menschen, die sich im öffentlichen Raum versammeln und der eigenen Vergangenheit etwas abgewinnen für die Zukunft. Und Volkert Knigge ist gegenüber Aleida Aßmann dann vollkommen skeptisch und sagt, jede Art von Identität, die sich über gemeinsame Erinnerung stiften lässt, ist verdächtig. Also das sind dann schon auch innere Gespräche, die zwischen den Beitragenden entstehen über das Buch hinweg, die so im direkten Dialog gar nicht da waren.
Herr Zipf, heute Abend kam die Meldung, dass die Bundesregierung nach Angaben der Kulturstaatsministerin eine eigene Förderstrecke für die Solo-Selbstständigen schaffen will, denn die sind nun mal die größte Zielgruppe, die aus der Kreativwirtschaft kommt. Auch die im Hintergrund, wie es heißt, Beschäftigten bekommen Überbrückungsgeld, wenn sie 80% ihres Einkommens in direkt betroffenen Betrieben erwirtschaften. Das sind doch ja gute Nachrichten. Wird das Ihre Arbeit für jener Kultur auch erleichtern?
Ich denke schon. Es ist aber auch festzuhalten, dass es über ein halbes Jahr gedauert hat, bis die Belange insbesondere der Veranstaltungswirtschaft auch auf dieser Ebene angekommen sind und die Instrumente irgendwann greifen. Es hat sich jetzt ja fast keiner gefragt, am Anfang dieses zweiten Lockdowns, wo das viele Geld herkommt, was die Bundesregierung jetzt auch wieder in Aussicht stellt. Es gab ja keinen neuen Beschluss des Bundestages. Der Umkehrschluss ist ganz einfach und so ist es ja auch. Das Geld ist übrig geblieben, es ist nicht abgeflossen. Und das zeigt ja, dass die Instrumente bisher noch nicht passgenau waren. Und ich freue mich, dass jetzt langsam da ein gewisses Bewusstsein durchdringt. Ich glaube aber, dass wir letztlich natürlich auch merken, das ist eine handfeste Verfassungskrise. Das wird in dem Buch auch besprochen. Wir reden ja die ganze Zeit über das Verhältnis des Föderalen zum Ganzen. Im Krisengeschehen, im engeren Sinne im Infektionsschutzmanagement. Aber das gilt für die Kultur ganz insbesondere. Die Frage, die sich hier im Kern stellt, ist, welche Rolle der Bund in Bezug auf die Kulturfinanzierung dauerhaft spielt und ob es wirklich ratsam ist und krisenfest eben auch, dass die Kommunen und die Länder die Träger der Kultureinrichtungen und der Grundversorgung sind oder ob der Bund hier auch eine andere Rolle einnehmen muss. Und ich glaube, da gibt es viel zu lernen.
Im Verlag Theater der Zeit sind gestern die Jena-Corona-Gespräche erschienen. Herausgegeben wird der Band von Birgit Liebold und Jonas Zipf. Ihnen, Herr Zipf, vielen Dank für das Gespräch und schönen Abend noch.
Ihnen auch.
Und jetzt macht Ulrike Timm weiter. Sie hat sich die Kulturseiten vom 5. November vorgenommen.
Tja. In Deutschland wäre ja alles ganz schnell klar gewesen. 89% für Biden, 4% für Trump. Diese Umfrage hat die Frankfurter Allgemeine ausgebuddelt, aber in den USA wählen die Amerikaner und die wählen überraschend anders. Schon seltsam, diese Wähler, meint Michael Hahnfeld und sieht Medien und Gesellschaft einmal mehr in der Selbstgewissheit der eigenen Filterblase, die wieder einmal platzt. Sein Kollege Jürgen Kaube spricht von einer Wahl als Zumutung. Das Rätsel von 2016 stellt sich nicht nur abermals. Wie kommen mehr als 60 Millionen Amerikaner auf die Idee, Donald Trump solle sie regieren? Es stellt sich auch auf neue Weise, denn sie hatten schon 4 Jahre mit diesem Präsidenten hinter sich, lesen wir in der Frankfurter Allgemeinen, die fragt, ob die Amerikaner denn tatsächlich zum 2. Mal in den gleichen Fluss gestiegen seien, egal wie es nun noch ausgeht. Es wird eine Weile dauern, bis man es begriffen hat. Der häufige Gebrauch des Wortes unfassbar in den ersten Kommentaren ist aber kein gutes Zeichen, zumal auch diese Reaktion nur eine Wiederholung wäre. Es sieht ja so aus, als kriegten wir alle noch ordentlich Zeit zum Rätseln und Knobeln. Eine lange Hängepartie deutet sich an, mit heftigen, womöglich auch juristischen Auseinandersetzungen. Unterdessen sieht die Taz gar einen Krieg um die Demokratie und meint, ein wenig schnappatmend, nur weil Trump mit komplizierten demokratischen Strukturen überfordert ist, müssen wir es nicht sein. Wer ist denn da genau? Wir. Wer die Rede von Trump verfolgt habe und nicht überrascht worden sei, hätte die Demokratie aufgegeben, so Doris Akrap. Nun hat es viele empört und entsetzt, dass Trump sich schon vor Ende der Auszählung zum Sieger gekürt hat, ein absolutes in einer Demokratie wohl tatsächlich so noch nie dagewesenes No-Go natürlich, aber hat es deshalb wirklich überrascht? Die Taz bezieht sich darauf, dass der Präsident seinen Landsleuten sagte, sie sollen jetzt das Auszählen der Stimmen beenden und schlussfolgert so. Es gibt aber jetzt US-Amerikaner, die morgen früh aufstehen und sich entscheiden müssen, ob sie gegen den Willen ihres Präsidenten ihren Job erledigen und Stimmen auszählen. Das ist der Irrsinn. Und nicht, dass wir noch kein Ergebnis haben. Dass wir das Ergebnis erst kennen, wenn es da ist, das ist Demokratie. Die Süddeutsche Zeitung verfolgt amerikanisches Welttheater in den Medien und staunt, wie sich Fox News in der Wahlnacht gegen die eigene Trumpifizierung wendete, indem der Sender als erstes verkündete, Arizona ginge an Biden. Da wird er böse sein. Trump natürlich. Dagegen empfahl CNN gelassen Kaffee und Geduld. Und dann fragt die Süddeutsche, die gleich 2 Seiten für die US-Wahlen freiräumt, noch Schriftsteller nach ihrer amerikanischen Nacht. 2 Kostproben. T.C. Boyle schont seine Nerven und hat sich verkrümelt. Ein Feuer, ein Glas Wein, Abendessen zu Hause mit Frau B. Später, viel später, werde ich das Schicksal meiner Nation und von jedem anderen Wesen auf diesem Planeten erfahren. Auch Jonathan Franzen äußert sich und meint über den möglichen hauchdünnen Sieg Joe Bidens, die Tatsache, dass das Rennen überhaupt so knapp ist, ist ein Schlag in den Magen. Ich bin Pessimist, weil ich gerne angenehm überrascht werde, nicht weil ich später Recht bekommen will. Ob das rettet? Cool bleibt eigentlich nur die Neue Zürcher Zeitung, denn sie hat noch gar nichts zum Thema zu sagen oder hat sie uns die betreffende Seite nicht geschickt? Sei's drum. Der NZZ gebührt der Schluss, auch wenn es im Gespräch mit dem Regisseur Stefan Haupt um die Widersprüchlichkeiten von Zürich geht. Ja, die Schweizer Kollegen ticken heute irgendwie anders. Aber ihre Titelzeile ist schön. Da steht, ich wünschte mir kühle Köpfe.
Das war die Presseschau von Ulrike Timm. Ich bin Sigurd Brinkmann und wünsche eine gute Nacht.